Hallo und herzlich willkommen bei Nerdgasm, dem Podcast über Lust, Liebe und Sexualität im Geektum. Mein Name ist Gudi und heute werde ich ganz anders starten als zuvor, denn ich werde frei reden ohne einen Gast erstmal und erstmal ein bisschen was quatschen und ein bisschen erzählen über die Podcast-Folge und vielleicht so ein paar kleine Insights einfließen lassen und ja, ein bisschen mehr Persönlichkeit irgendwie einbringen, weil ich das ganz schön fand. Ich habe das bei Okay Cool, dem Podcast von Dominik Schott, zum ersten Mal gehört, dass er einfach diese Einleitung gemacht hat. Er interviewt Gäste aus der Gaming- und Medienbranche und er hat immer einen Gast und davor spricht er halt ganz kurz über die Folge und was ihm sonst noch so einfällt. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man die Leute hinter dem Podcast ein bisschen kennenlernt, wenn die halt so für sich sind. Und ja, mit eigenen Worten quasi das Thema des Podcasts so wiedergeben. Und ganz ehrlich, wenn ich die Podcast-Folgen aufnehme und dann erstmal mit den Gästen da sitze und in dieser Einleitung spreche, ich fühle mich da immer unwohl bei, weil ich hasse es anzufangen. Und ich finde es irgendwie ganz cool, wenn ich dann einfach quasi im Gespräch anfangen kann. Und ich glaube, das ist dann irgendwie natürlicher, als wenn ich dann vorher noch warte und dann mi, 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 mi mache und alle sind total aufgeregt und angespannt und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist ganz cool. Ja, heute geht es auf jeden Fall um Sexszenen in Romanen und das Gespräch haben wir schon aufgenommen. Das heißt, ich weiß genau, was drin vorkommt. Ich persönlich finde das Thema total spannend, einfach weil ich Sexszenen ganz gerne lese und auch ganz gerne schreibe. Ich weiß, ganz viele scheuen sich ein bisschen davor, aber ich persönlich finde es eh total toll. Emotionen zu beschreiben, sei es jetzt Angst, Wut, Hass oder irgendwas, natürlich auch Liebe und da gehört Leidenschaft beim Sex absolut dazu. Und ja, mit Victoria Linnea habe ich mich da mit Victoria Linnea habe ich mich unterhalten. Sie kenne ich schon auch seit einigen Jahren, genau wie meinen Gast zuvor, den Aschkin, auch über Twitter. Ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt, auch wenn ich, glaube ich, Gelegenheit dazu gehabt hätte. Ich glaube, sie war auch auf Buchmessen. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir uns mal treffen würden, denn ich fand das Gespräch total angenehm. Das war ein bisschen wie mit einer Freundin beim Kaffee trinken irgendwo zu sitzen. Das fand ich echt ganz cool. Obwohl das Thema ja ziemlich intim ist, habe ich es gar nicht als so intim empfunden. Also im positiven Sinne natürlich. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wie unangenehm, mit ihr darüber zu reden. Nee. Auf jeden Fall ist sie Mitbegründerin der Website sensitivityreading.de mit ihrer Freundin Elif. Darüber wird sie übrigens später noch ein bisschen was erzählen. Und sie ist auch Lektorin und das qualifiziert sie natürlich extrem für diese Folge. Sie hat schon einige Sexszenen lektoriert, auch geschrieben und natürlich sehr, sehr viel mehr gelesen. Und ja, ich hatte echt sehr viel Spaß. Wir haben viel gelacht, auch über uns. Und genau, wenn ihr auch irgendwelche Themenvorschläge habt oder vielleicht auch selber mitsprechen wollen würdet, dann kommt gern vorbei. Ich habe Links entsprechend auf meiner Website hinterlassen, nerdgasm.net. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da sind noch ein paar andere Beiträge. Also nicht nur die Podcast-Folgen, sondern auch Beiträge. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir und natürlich auch meinen Gästen auf den sozialen Medien folgt. Also auf Twitter und Instagram, for example. Sorry, das ist total schlimm. Ich arbeite ja gerade als Community Managerin und spreche und schreibe extrem viel auf Englisch. Deswegen mixe ich total oft irgendwelche englischen Sachen in mein Deutsch. Das kommt meistens total uncool rüber, ist auch gar nicht cool gemeint oder so. Also dieses Pseudo-cool oder so, dass ich irgendwie sophisticated wirken möchte. Überhaupt gar nicht. Ich finde das immer total doof, wenn mir sowas durchflutscht. Aber so ist es nun mal. Na jedenfalls, ich fände es ganz cool, wenn ihr mir folgen würdet und wenn ihr den Podcast auch bewerten, also natürlich gut bewerten, ihr könnt natürlich auch schlecht bewerten, aber eine gute Bewertung würde mich dezent mehr freuen, to be honest. Und wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet. Ja, ansonsten, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser neuen Folge. Und ja, viel Spaß. Ja.
Okay, jetzt läuft's. Oh
Ja.
Mann. Ich trinke noch einen Schluck Tee.
Ja, alles gut. Oh, ich fand die Einleitung gerade so gut. Ich habe mich nicht versprochen.
Ich fand's auch gut. Ich
Das
fand
ist
uns
so
super.
selten.
Ich fand uns richtig gut.
Ja, ne?
Ja.
Ach. Heute sprechen wir über Sexszenen in Romanen. Und da ich selber keine Autorin bin und noch nie eine Sexszene rausgebracht habe, zwar geschrieben, aber nicht rausgebracht, habe habe ich mir überlegt, ich lade Victoria Linnea ein. Sie ist nämlich freie Lektorin und auf Sensitivity Reading spezialisiert. Sie hat eine Seite, die heißt sensitivityreading.de und da dürft ihr gerne vorbeischauen. Warum? Weil Linnea, erzähl. Warum soll man da auf jeden Fall vorbeischauen?
Also, wenn man Autorin ist und über Themen schreibt, mit der man noch nicht so eng in Berührung ist und noch keinen Kontakt hat und die über die eigene Lebenserfahrung hinausgeht, aber sie authentisch schreiben möchte und möchte, dass betroffene Menschen drüber schauen, dann kann man dort nach Sensitivity Reader suchen. Und die Seite ist einfach eine Plattform, wo sich entsprechende Sensitivity Reader, das sind Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen, weil sie sowohl betroffen sind, als auch sich mit den Diskursen auseinandersetzen und mit Büchern was zu tun haben. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Und jedenfalls werden sie dort aufgelistet von uns und man kann diese Menschen kontaktieren.
Und da gibt es verschiedene Themen, die man Sensitivity Reading machen kann.
Wow. Genau.
Das ist ja viel schlimmer Sitz als deiner. Lass einfach mal drin, damit sich nachfolgende Generationen nicht so schlecht fühlen müssen im Podcast. Ja. Genau, man kann sich bei vielen verschiedenen Themen Sensitivity ReaderInnen suchen.
Ja, es gibt verschiedene Themenbereiche, zu denen man Sensitivity Reading machen kann. Das sind meistens sensible Themen, die marginalisierte Menschen betreffen, also zum Beispiel Religion oder Rassismuserfahrung, aber auch Gewalterfahrung und Queerness, Sexualität. Ja, da gibt's ganz viele.
Und da sind wir auch direkt beim Thema, bei Sexualität. Mhm. Ich wette, du hast schon einige Sexszenen gelesen in deiner Laufbahn. Wir hatten gerade schon mal gequatscht, das waren ja Millionen, habe ich gehört.
Da meinte ich ein Dutzend und dann hast du gesagt, das sind 24. Genau. Ein bisschen weniger als Millionen.
Also, schlecht in Grammatik, schlecht in Mathe.
Ja, ich habe mal sowas studiert, so mit Informatik und Mathe und so weiter. Habe ich es nach 2 Monaten aufgegeben. Ich weiß auch weshalb. Wenn ich nicht weiß, wie viel ein Dutzend sind. Jedenfalls habe ich sehr viele Sexszenen gelesen, auch schon bevor ich Lektorin wurde.
Deswegen bist du qualifiziert für dieses Thema.
Wahrscheinlich, weil ich gerne Sexszenen lese.
Ist das so? Also auch, also sowohl privat als auch für den Beruf?
Ich habe erst mit Mitte 20 mein erstes New Adult gelesen mit einer Sexszene und die fand ich halt richtig gut. Und seitdem suche ich Bücher, wo ich mich halt richtig wohlfühle bei den Sexszenen, weil ich weiß, dass sie richtig schön sein können. Und ja, die sind rar gesät, um ehrlich zu sein.
Was macht für dich denn eine gute Sexszene aus?
Also ganz handwerklich gesehen, aus lektorischer Sicht, muss die Sexszene also dramaturgisch perfekt reinpassen. Also wie jede andere Szene auch, darf sie nicht einfach aus dem Nirgendwo kommen und vielleicht kennst du auch so Filme oder Bücher, wo du irgendwas liest und oder schaust und plötzlich kommt irgendwas, das gar nicht passt und man fühlt sich unwohl. Und so kann eine Sexszene, sollte eine Sexszene nicht eingebettet werden, sondern sie sollte auch einen dramaturgischen Bogen folgen. Also es wird dann aufgebaut, also meistens sind es 2 Menschen, die sich kennenlernen und die zwischenmenschliche Spannung wird aufgebaut. Und es gibt Konflikte und Hindernisse und am Ende, wenn es halt um diese Sexszene geht, es ist die Klimax und die Spannung baut sich ab, die löst sich auf. Und das ist dann dramaturgisch ganz rund und ganz wunderschön.
Also ist eine Sexszene quasi wie Sex selbst, mit Klimax und abebbende Lust quasi?
Ja, kann man so sagen.
Aber ich lese die auch ganz gerne. Also ich habe meine ersten Sexszenen, ich hatte nochmal darüber nachgedacht, während wir vorhin schon mal gesprochen hatten. Und meine erste Sexszene war tatsächlich mit 10 oder so. Denn damals habe ich ganz viele Romane über prähistorische Menschen gelesen. Also die aus Sicht von prähistorischen Menschen geschrieben wurden. Und da gab es irgendwie aufgrund des Genres scheinbar Sexszenen ganz viele. Viele kennen vielleicht Ayla und der kleine Bären. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele. Aber die Reihe, die ich gelesen hatte, ich weiß leider nicht mehr den Namen des Autors und ich weiß auch nicht mehr, wie die Reihe hieß. Ich finde sie auch leider nicht mehr. Und da gefühlt in jedem Buch irgendwie 4 richtig krass beschriebene Sexszenen, so über 2, 3 Seiten, was ich damals halt ziemlich viel fand, weil, naja, ich war erst 10 Jahre alt und das war für mich ein reizvoller Schocker im positiven Sinne. Also es waren auch keine schlecht beschriebenen Szenen oder so. Ich fand es einfach total interessant und faszinierend, weil, naja, als 10-Jährige in Holbein-Büchern, die ich damals gelesen habe, ist das natürlich nicht, ne? Und aber seitdem lese ich auch ganz gerne. Also ich habe die nicht in jedem Buch drin, weil meine Genres sind eher Fantasy und Fantasy, also verschiedene Sorten von Fantasy. Mhm. Da sind Sexszenen eher selten. Aber wenn ich die lese, dann freue ich mich eigentlich meistens. Denn ich, ja, also für mich macht eine gute Sexszene einfach dieses Zwischenmenschliche aus. Also wenn es nur das Mechanische beschrieben wird, dann ist es nicht reizvoll und schön für mich. Aber wenn das zur Charakterentwicklung dient und die Charaktere besser beschreibt und viel mit Atmosphäre gearbeitet wird, dann finde ich das super schön.
Hm. Also es gibt durchaus Sexszenen, die ich an sich sehr schön finde, als also alleinstehende Sexszene. Und die lese ich dann auch gern, aber es nimmt mich nicht so wirklich mit, also es lässt mich emotional, also nicht kalt, sondern schon so lauwarm.
Ja, Einheit. So.
Also wenn man sich halt sowas Erotisches anschaut, sagt, ja, ganz nett und so weiter. Und das liegt daran, dass die Szene an sich zwar gut geschrieben ist, aber alles andere drauf nicht auf diese Sexszene hin gearbeitet wird. Also sie wird nicht aufgebaut. Also Menschen müssen sich auch kennenlernen und so eine emotionale Bindung. Und also da muss sich auch etwas entwickeln. Deshalb gibt es ja auch verschiedene Tropes, wie irgendwie Enemies to Friends oder natürlich fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Ja, oder Two in a Bed oder sonst was. Da gibt es ganz viele verschiedene Tropes. Und eigentlich sind Tropes auch nur verschiedene Narrative, weil die oft benutzt werden und einfach eigentlich funktionieren. Man kann, auch wenn man schlecht darüber redet, über eine bestimmte Erzählweise, sie funktionieren, weil das halt interessant ist. Und es dort gleich ein bisschen so einen Wunsch gibt und ein Hindernis gibt, also das sind Feinde und da gibt's gleich so ein bisschen gegeneinander und so ein Hindernis und da löst sich jetzt am Ende auf und wenn es sich auflöst und so entspannt, hast du dieses schöne Gefühl, dieses, ja, jetzt haben sie es endlich geschafft, jetzt sind sie zusammen im Bett oder bei anderen, also das mit den zwei in einem Bett ist ja genau das Gleiche, ne, da haben sie ein Problem und müssen dies irgendwie lösen und es gibt ja ganz, ganz viele Tropes. Fällt dir was ein? So diese Liebesplot-Tropes?
Mm-mm. Nicht in Bezug auf Sex.
Ja.
Aber ich bin auch ganz schlecht in Tropes-Findung.
Ja, also das ist ja nicht nur Sex, sondern auch so Liebesgeschichten-Tropes. Und dann hast du wirklich so ein Status Quo. Und dann müssen zwei Leute so miteinander oder gegeneinander arbeiten. Und da hast du ziemlich viel Konfliktpotenzial. Und lernst du halt sowohl die eine als auch die andere, also in dem Fall, wenn es zwei Personen sind, kennen oder auch mehrere. Und dann baut es sich richtig auf. Und das Schönste für mich an Liebesroman oder Sexszenen ist, wenn man den entgegenfiebert. Also man kennt ja vielleicht aus anderen Filmen, wo man zwei Menschen so richtig extrem shippt und sagt, oh Gott, die müssen zusammenkommen. Und so wünsche ich es mir auch bei den Liebesromanen, obwohl man von vornherein weiß, dass es diese beiden dass diese beiden zusammenkommen und dann schafft es der Autorin so gut, dass man als Lesende so mitfiebert, weil es immer noch nicht so weit ist, dass sie dann zusammenkommen. Die haben ein Hindernis, das nächste Hindernis und kommen sich emotional näher, reiben aneinander und bis es endlich so weit ist und man sagt, okay, jetzt müssen die beiden zusammenkommen, ich will, dass die beiden zusammenkommen und mit dieser Leseerwartung können AutorInnen spielen und das ist dann richtig toll, wenn die endlich mal zusammen im Bett sind.
Finde ich auch. Also, wenn sich das weiter hinauszögert, wie halt auch, das kann man wirklich mit dem Sex wirklich vergleichen, wenn man den Orgasmus herauszögert, dann ist er oft intensiver, natürlich nicht immer, aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie offen du reden möchtest, aber wenn man sich selbst befriedigt, dann kann man ja innerhalb von, 30 Sekunden zum Höhepunkt kommen. Ist aber nicht so befriedigend, wenn man jetzt wirklich Sex hat oder es lange aufbaut und dann ist der Orgasmus viel intensiver und so finde ich auch bei Liebesgeschichten. Also wenn man zwei oder mehrere Menschen hat, die sich mögen und die sich anziehend finden und dann innerhalb von den ersten 10 Seiten kommen die zusammen, dann ist es quasi schon, da kommt man nicht mehr dazu zu shippen, da kommt man nicht gar nicht mehr dazu, sich selbst emotional auf diese Charakterbeziehung einzulassen, sondern das ist halt einfach dann Fakt. Und dann denkt man sich, okay, die sind jetzt zusammen oder die hatten Sex und dann, ja, was ist jetzt mit den anderen Leuten und was mit dem Plot und was ist mit dem und dem? Von daher finde ich das auch super wichtig. Was ich aber, wo ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe, ist der Liebesroman-Plot. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber bei vielen Romance-Büchern scheint es so zu sein, dass man in Kapitel so und so, also in Kapitel X, muss Vorfall A passieren, in Kapitel Y muss dieses passieren und dann auf Seite 45 haben die dann Sex. Also sagen wirklich minutiös geplant ist und auch eingehalten werden muss, weil es für Genre typisch ist und sonst nicht von den Verlagen gekauft wird. Ist das noch immer so oder ist das generell so gewesen?
Da muss ich überlegen, weil ich durchaus schon Romane hatte, bei dem der Verlag gesagt hat, dass ich ein bisschen drüber schauen soll, weil es eine Trilogie ist und das Hauptpaar im ersten Band immer noch keinen Sex hat, obwohl es eine Liebesgeschichte ist.
Also wurde erwartet, dass da eine Sexszene kommt?
Genau. Mhm. Und dann habe ich das mit der Autorin durchgelesen, bin ich mit ihr durchgegangen, aber auch mit dem Verlag. Und um festzustellen, ob das am Paar liegt, also wirklich am Inhalt liegt, dass die beiden im ersten Band immer noch keinen Sex haben oder ob es daran liegt, dass wenn man das jetzt ganz unhöflich sagt, dass die Autorin schwafelt und dass sie nicht zu Potte kommen. So. Also so streng finde ich die Verlage jetzt nicht. Aber der meiste Fehler, also der häufigste Fehler ist halt doch, dass es im Spannungsbogen nicht stimmt. Also es gibt ja auch so diese Drei-Akt-Struktur, dass im ersten Akt wird dann halt irgendwie die Welt vorgestellt, das Status quo vorgestellt, dann gibt es ein Hindernis, dann ist also wie bei der Heldenreise, ne? Also dann gehst auf Reise, erlebst die ganzen Abenteuer, am Ende hast du halt den dritten Akt. Und so muss auch, also es funktioniert für alle Plots und auch für die Sub- und Side-Plots, wozu natürlich auch der Erotik-Plot gehört. Und da, wenn man einen schönen Spannungsbogen aufbaut und anfängt und nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Akt da immer noch keine Klimax kommt, dann passt es auch nicht. Und es ist tatsächlich einfacher, das habe ich gemerkt, für junge AutorInnen, also jung in dem Sinne, dass sie noch keine Romane vorher geschrieben haben oder wenige Romane geschrieben haben, dass man sich an, was ich so, ungefähre Seiten- oder Zahlenangaben hält.
Ist es dann so, dass sowohl das Buch selbst, also der Plot des Romans selbst, als auch die Liebesgeschichte eine Drei-Akt-Struktur beispielsweise haben sollten? Oder ist die Liebesgeschichte quasi in den Plot eingebunden?
Also jede westliche Geschichte ist in der Drei-Akt-Struktur geschrieben, mit minimalen so Abweichungen. Aber das ist so das normale Empfinden, so wie wir das so lesen. Und wenn es wenn nicht in dieser Drei-Akt-Struktur geschrieben wird, dann ist es halt schwierig für die meisten Lesenden, da irgendwie mitzugehen. Und die finden es auch nicht mehr so spannend.
Ach krass. Ich hätte gedacht, ja, da gibt es mehrere Strukturen, die man wählen könnte.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur ein Anfang. Da stellst du die Welt vor, die Hauptfiguren stellst du vor und du stellst das Problem vor. Und dann kommt irgendein Hindernis und dann überwindet man das Hindernis. Egal, ob es jetzt ist, oh Gott, Beispiele finden. Für irgendwie Fantasy-Roman, ne? Also da hast du irgendwie deine Stadt, dein Land und so und das ist ein böser König und das ist Status Quo und dann kommt irgendwas, ein Hindernis und irgendwann merkst du, es geht nicht mehr weiter, ich muss was ändern. Du gehst halt auf Reisen oder führst eine Revolution an oder machst irgendwas. Da kommt halt das ganze, die ganze Entwicklung. Am Ende köpfst du den König und dann, und dann ist gut oder so. Und das ist bei Liebesgeschichten auch so. Da sind zwei Menschen, die lernen sich kennen Und beziehungsweise Status quo ist, da ist eine Figur, die möchte eine Beziehung haben, beziehungsweise keine Beziehung haben und tritt dann halt aus ihrer Welt aus und mit so, oh, da ist jemand, den möchte ich kennenlernen, beziehungsweise den möchte ich überhaupt nicht kennenlernen und lerne ihn trotzdem kennen. Das ist dann so ein bisschen so Enemies to Friends, to Lovers. genau. Und dann entwickelt sich das Ganze, entweder sind die Hauptfiguren ein bisschen gegeneinander und ecken so ein bisschen an und lernen sich dann halt irgendwie doch kennen, müssen zusammenarbeiten. Das ist der ganze zweite Akt, wo das geschieht und mit Auf und Abs. Und und am Ende schaffen die es dann zusammenzukommen, beziehungsweise, oder sie schaffen es, sich voneinander zu lösen, je nachdem.
Was ist denn der häufigste Trope? Enemies to Friends?
Ich weiß
es nicht. Ja, jetzt seid ihr auch schon Friends.
Ich hab's nicht gemerkt. Ich glaube, das sage ich so oft, weil ich das eigentlich ganz, ganz gern mag, glaube ich. Das ist spannend.
Ich glaube, das kriege ich auch am meisten mit von Serien und generell von der Popkultur. Dieses, wir hassen uns und er ist so furchtbar und sie ist so zickig und dies und das und ach, aber eigentlich gar nicht so unsexy und so. Ich glaube, das ist so der Trope, den ich am meisten wirklich mitbekommen habe.
Ja. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, also wenn man irgendwie gegeneinander ist. Da gibt es am meisten Hindernisse und Konflikte.
Ja, aber ich persönlich finde ihn ein bisschen ausgelutscht. Also immer wenn ich, also nicht immer, aber ganz oft, wenn es diese beiden Feinde oder Feindinnen oder wie noch immer da gibt, dann denke ich, okay, klar, kommen die bald zusammen. Und dann ist es auch so. Und ich freue mich immer, wenn es aber nicht so ist, weil ich das einfach schon viel zu oft gelesen und gesehen habe.
Ja.
Da wünsche ich mir irgendwie, dass es da mehrere Tropes oder mehrere andere Tropes geben würde. Statt nur den einen. Es gibt natürlich nicht nur den einen, aber der kommt mir irgendwie am meisten präsent vor. Welcher Trope ist ja dein Liebsten?
Ich weiß es nicht.
Oder aus Lektoratssicht?
Das weiß ich erst recht nicht. Ich überlege gerade, welcher Trope mir, welche mir gefallen. Ich glaube, so Slow Burn mag ich ganz gerne.
Kannst du Slow Burn beschreiben? Also ist das einfach, sind die Akte einfach länger? Oder wie soll ich das vorstellen?
Die sind einfach, also der Aufbau ist langsamer, also der emotionale Aufbau. Also es gibt ja Romane, also Liebesromane oder Erotikromane, da sehen sich die beiden in der ersten Szene und da knistert es ganz heftig, weil die körperliche Anziehung so ganz groß ist. Und dann landen sie vielleicht schon in dem ersten Kapitel gemeinsam im Bett und merken, wow, das war ein cooler One-Night-Stand oder sonst was. Und wollen sich erstmal nicht wiedersehen. Aber dann ist die Anziehung da und dann müssen sie sich eingestehen, dass sie sich doch irgendwie mögen. Also mehr als die körperliche Anziehung, dass da mehr da ist. Und müssen dann auch so ein bisschen Hindernisse überwinden und die persönliche Lebenseinstellung so ein bisschen, also nicht überwinden, sondern darüber hinaus über den Horizont schauen und die andere Person so richtig kennenlernen. Und bei dem Slow Burn, da geht es halt irgendwie also langsamer und irgendwie, weiß ich nicht, also ohne großen Bam am Anfang, wo die gleich schon Sex haben, sondern irgendwie, es baut sich ganz, ganz langsam auf und diese minimale Spannung ist immer da. Und da muss man auch als Autorin arbeiten können.
Ich versuche gerade mir, ob ich das von irgendwo erkenne, dieses Snowball. Mm. Hast du ein popkulturelles Beispiel?
Nö.
Hätte ja sein können.
Wie viele ganz schlecht in Beispielen.
Okay. Na gut, vielleicht fallen mir dann welche ein. Aber jetzt nicht so Snowball.
Das aktuelle Buch, was ich gerade lektoriere, aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür schon werben darf.
Wahrscheinlich nicht. Kannst du dann irgendwann, wenn es rauskommt. Also, yay, Slow Burn, hier.
Ja.
Weil ich finde, Slow Burn klingt irgendwie gemein. Es klingt, als wenn man es burnen würde, also verreißen würde.
Ach so,
hier
ja.
Ist Slow Burn. Diese Kritik ist extra lang.
Ich brenne für jemanden, so.
Naja.
Oh, ist das für mich.
Ja, aber dadurch, dass ich den Begriff halt nicht kannte vorher.
Mm. Und da heißt es, hey. Oh Gott, ich muss es kurz nachgucken. Nachher ist es voll falsch hier.
Nein, Quatsch, bestimmt ist es richtig.
Oh Gott, ich weiß es nicht. Manchmal sage ich solche Sachen. Ich muss es jetzt nachgucken.
Alles
okay.
Gut.
Okay, okay.
Das klingt aber richtig.
The popular trope in both fanfic and canons, where the characters of the main pairing start off not in a relationship. Okay. Focuses on the slow development of romantic or sexual pairing. Okay. Puh. Oh mein Gott. Ich habe so Panik bekommen. Ja, so viel zu vorbereitet. La la la.
Alles gut. Ja, ich meine, ich habe dir auch das Skript nicht geschickt, ne? Ich weiß, muss man auch dazu sagen.
Okay, danke.
Wie viele Sexszenen kommen dir denn so im Quartal auf den Tisch? Oder im Jahr?
Ich mache so im Monat ein Buch ungefähr. Und ich glaube, in jedem Buch gibt es Sexszenen, glaube ich.
Also 12 im Jahr ungefähr, plus minus.
Ja, genau, denke ich schon.
Und musstest du dir beispielsweise in den letzten 5 Jahren an den Kopf greifen, weil die Szene so schlecht war?
In letzter Zeit nicht mehr.
Werden die Sexszenen immer besser im Laufe der Jahre?
Ich glaube, das liegt daran, dass die AutorInnen mich mittlerweile kennen und wissen, wofür ich stehe und mich dann extra aufsuchen. Und deshalb funktionieren wir halt so ähnlich und haben die gleiche Einstellung, was Sex angeht. Und deshalb muss ich mir nicht mehr an den Kopf fassen. Also zu meiner Eingangszeit, als ich neu angefangen habe als freie Lektorin, habe ich Aufträge bekommen. Das war auch Erotikromane oder auch Dark Fantasy. Und da gab es auch Sexszenen, mit denen ich irgendwie gar nicht so einverstanden war. Und das war schon ein bisschen schwierig, wenn man nicht dahinter steht. Und man muss ja irgendwie trotzdem, also ich möchte zumindest immer noch trotzdem hinter den AutorInnen stehen. Und wenn es inhaltlich so ein bisschen beißt, dann ist es wirklich schwierig, dann halt irgendwie damit zu arbeiten.
Aber warst du mit den Szenen nicht einverstanden? Also inhaltlich oder wie es geschrieben wurde?
Beides. Also zum Beispiel, also in einem Dark-Fantasy-Roman, das sollte dann halt so ein bisschen wie bei Martin sein, dass die düstere Welt irgendwie unterstrichen wird und es wird dann halt mit Vergewaltigung unterstrichen. Und ich glaube, das war dann auch ein bisschen das Handwerkliche, dass es dann so ein bisschen pornografisch rüberkam. Und ja, das ist halt schwierig umzusetzen, finde ich. Also wenn man halt sowas, ja, was ich, Vergewaltigung als Stilmittel, also das ist nicht so mein Ding.
Kann ich voll gut nachvollziehen. Also ich habe auch mal Tests gelesen, also nicht professionell, aber für eine Bekannte aus dem Internet. Und da wurde die Vergewaltigung, also A, ganz oft gab es Sexszenen mit Vergewaltigungsaspekten und B, wurde es meines Erachtens nach glorifiziert und ich kam damit echt nicht klar und das habe ich dann auch abgebrochen, das Testlesen. War einfach, ja, also das wurde dann als wirklich sexy dargestellt. Also wenn man, ich hätte das Gefühl, ich als Leserin soll erotisch abgeholt werden durch diese Vergewaltigung. Damit war ich echt gar nicht konform.
Ja.
Also ich verstehe aber auch Vergewaltigung als Stilmittel. Also ich verstehe, warum man das machen möchte, auch als Plot-Device und für die Charakterentwicklung. Ich finde es aber kein gutes Mittel, um das zu machen, weil es einfach zu viele Leute triggern kann. Und meistens wird es, finde ich, also meiner Erfahrung nach, nicht so gut gelöst, handwerklich.
Nee, finde ich auch nicht. Also ich finde, es hat mehr Problematiken, also das so zu benutzen. Weil erstens benutzt du meistens Frauen dafür, damit ein Bösewicht halt böser ist oder dass eine Welt böser ist. Und dann benutzt du Frauen als irgendwie als Opfer, um halt Bösartigkeit darzustellen. Also es ist wirklich einfach, aber zu einfach gelöst. Ich meine, als Autorin hat man ja super viel Fantasie, kann super viel kreieren, hat so super viel so Boshaftigkeit, so die man halt irgendwie ausbauen könnte. Aber warum benutzt man dann meistens Frauen einfach da, um sie zu quälen, um das halt darzustellen? Das ist das Erste. Und das Zweite zum Thema irgendwie in Anführungsstriche starke Frauen, das ist meistens, sie haben eine Leidensgeschichte, müssen erstmal vergewaltigt werden, sozusagen, um ja, um als, was ich, Phönix auszusteigen oder so. Und ja, also warum kann man als erstes nicht irgendwie so gleich so vollständig sein und warum muss man halt irgendwie das erstmal ertragen? Und also es ist ein ganz großes, separates Thema. Ich glaube, dazu gibt es ganz viele Blogartikel und so weiter. Und
Ja.
ja. Ach ja, da fällt mir ein, wir sollten ganz am Anfang Content Notes setzen.
So. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Fällt mir gerade so ein, so wo wir darüber reden.
Ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, auf jeden Fall.
Ja, und eine andere Sache fällt mir auch ein, wo du gesagt hast, dass die Lesenden irgendwie sexuell irgendwie abgeholt werden sollten durch diese Vergewaltigungsszenen. Also ich finde es durchaus legitim, wenn man irgendwie kinky Geschichten schreibt oder so irgendwie Rape-Porn. Aber das muss dann halt irgendwie von vornherein irgendwie klar sein, dass es sich als solches handelt. So finde ich. Also wenn du halt irgendwie Fantasy schreibst und das so als Gewalt irgendwie eingebettet ist, kannst du halt nicht von allen Menschen erwarten, dass es irgendwie als sexy wahrgenommen wird. Also ich finde, man setzt als Autorin das Setting vorher. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Fantasie, eine so Rape-Porn-Fantasie, dann schreibst du halt irgendwie, ich weiß nicht, so vielleicht vorne ins Buch oder machst es durch das erste Kapitel halt deutlich, dass es sich um solches handelt, damit man sich darauf einlassen kann.
So. Ja, absolut. Also ich finde, es gibt ja sehr viele Menschen, die Rape-Fantasien haben und das heißt aber nicht, dass sie es wirklich machen wollen würden und es ist sowas anderes, wenn man sich das selbst vorstellt oder es vorgesetzt bekommt und als Autorin weiß man auch nie, wer es liest. Und gerade wenn es nicht eine explizite Erotikgeschichte ist, die es ja auch gibt und auch geben soll, dann kann man nicht erwarten, dass alle den gleichen Grundgedanken haben, wenn sie das Buch lesen und in die Hand nehmen. Also ich finde das echt super gefährlich.
Ja, also ich finde es auch, ich habe auch viele Sachen Test gelesen, auch so Fantasy, also mit Vergewaltigungsszenen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Schreibenden, ich glaube, die hatten es für sich selbst irgendwie als, also ich will jetzt irgendwie auch keine Kings verurteilen und so weiter. Und gerade was du gesagt hast, irgendwie so Rape-Fantasien sind halt irgendwie auch gar nicht so selten. Und dass sie das als solches für sich selbst geschrieben haben. Aber wenn man das als Fantasy-Roman aufzieht, also mit irgendwie so einem Fantasy, typischen Fantasy-Plot, dann und dann die Lesenden plötzlich mit Vergewaltigungsszenen konfrontiert, das ist so wie, weiß ich, so ohne Consent. So, und wenn man das mit jetzt so echtem Sex vergleicht, also du nimmst ja auch nicht irgendwie deine Partnerin und machst, okay, wir machen jetzt das so ein Rape-Play. Und die so, was ist denn jetzt los? Wir haben es vorher nicht abgesprochen, ne? Und ich habe keine Chance, überhaupt Ja oder Nein zu sagen. Und ich bin mittendrin. Und das ist wirklich gefährlich. Und nicht richtig. Und Gewalt.
Aber da kann ich eine positive Szene mal erwähnen, und der es auch um Vergewaltigung geht. Ich versuche es gerade zu googeln, weil ich mir nicht 100% sicher bin, ob der Name der Autorin auch so richtig ist. Ich hoffe mal, irgendwann lädt diese blöde die Seite. Jedenfalls, da geht es um einen Kriegsherren, warte, ich muss mal ganz kurz, weil eigentlich will ich den Namen direkt sagen, von der guten Dame. Moment. Dum, 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 dum. Google. Ah ja, genau. So, und zwar ist das aus dem Buch Der Kuss des Kier von Lynn Raven. Und darum geht es um einen Kriegsherren, der einst vergewaltigt worden, also in seiner Jugend vergewaltigt worden ist. Aber das wird nicht innerhalb der Szene geschrieben oder atmosphärisch dargestellt, sondern es ist quasi eine ganz, ganz kurze Rückblende und dann wird auch direkt anhand seiner Reaktion oder anhand dessen, wie er es erzählt, klar und deutlich, dass es halt keine sexy Sache ist, sondern wirklich schrecklich. Und das fand ich persönlich sehr gut geschrieben. Ich finde den ganzen Roman, das ist übrigens auch ein Liebesroman, einer der wenigen Liebesromane, die ich gerne auch gelesen habe. Und den kann ich echt empfehlen, weil er einfach, weiß nicht, ich glaube, das ist auch von dem Job Enemies to Lovers, weil er entführt sie und er muss sie eigentlich irgendwie irgendwo abliefern. Und während dieser Reise, wo die natürlich zu zweit auf dem Pferd sitzen und hier und da und verlieben sie sich natürlich irgendwann, die tanzen auch immer miteinander und dann erfahren die irgendwann, ach ja, sie ist doch besser und er ist doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte und so, man kennt es. Und Glücklicherweise wurde auch zwischendurch nicht übergriffig oder so, weil ich finde, ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Tropes, bei ganz vielen Enemies to Lovers Tropes ist der Fall, dass er irgendwie mehr will und es einfordern möchte oder so. Und das ist halt beim Kuss ist ja überhaupt nicht so. Deswegen kann ich das Buch echt empfehlen. Und das ist auch eine der wenigen Vergewaltigungshintergrundgeschichten, die ich für mich persönlich okay finde, sag ich mal. Und gut gelöst. Aber wenn wir jetzt schon mal von positiven Lösungen und Schreibweisen sprechen, oder beziehungsweise ich darüber spreche, also was kannst du denn, bitte?
Noch ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, da ist mir was eingefallen. Wo du gesagt hast, dass die Vergewaltigungsszene irgendwie gut gelöst ist, da ist mir aufgefallen, dass ich doch gar nicht so wenige gelesen habe, die eher aus der Täterperspektive geschrieben worden sind. Also so wenig aus der, also von den Gefühlen her des Opfers, sondern irgendwie so mit der Kamera, entweder mit der Draufsicht oder eher aus der Position des Täters heraus. Und also so wirkt es irgendwie pornografischer und sexueller, als wenn man es tatsächlich wirklich aus der Perspektive von den Betroffenen berichtet. Und diese Szene kommen auch aus nichts und das Opfer verarbeitet dieses Thema auch gar nicht. Also es ist ihm passiert und es ist mir schrecklich. Aber ich meine, wenn man sowas durchmachen musste und überlebt hat, da ist ja so viel hinten dran und so weiter. Und das hat dann irgendwie auch plötzlich keinen Platz mehr im Roman, obwohl es dann irgendwie eigentlich nötig wäre. Und dadurch ist das Opfer dann irgendwie wieder so ein Mittel, dass sowas passiert, um darzustellen, dass irgendwas Schlechtes passiert ist. Aber es geht gar nicht um die Person, die das widerfahren ist. Und das finde ich dann wieder scheiße, weil dann die vergewaltigte Person wieder nur dafür benutzt wurde, als Stilmittel.
Ja, wie jetzt aus der Täterperspektive wird geschrieben?
Ja, irgendwie schon. Also es schwingt so ein bisschen mit. Also es ist ziemlich schwierig von der Wortwahl. Da gehst du halt wirklich auf die Textebene rauf, auf die Wortwahl zu achten, dass wirklich also die Perspektiven nicht vermischt werden. Und ich kann zum Beispiel ein anderes Beispiel geben, was oft passiert, wenn man zum Beispiel über People of Color schreibt. Also die Wörter, die man benutzt, um People of Color zu beschreiben, selbst wenn es im Roman theoretisch eine Selbstbeschreibung sein sollte, ist schon vom Vokabular her so, dass es aus der weißen Sicht berichtet wird. Obwohl es, sagen wir mal, die Ich-Person eine Person of Color ist. Ist also die ganzen Wörter, die benutzt werden, ist halt aus dem Sprachgebrauch von weißen Menschen.
Kannst du da vielleicht Beispiel? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie man da als Autorin switchen kann von der Wortwahl her.
Beispiel.
Oder einfach so ein Gefühl als Lektorin.
Ich überlege gerade, ob es vielleicht ein anderes Beispiel gibt. Also es gibt ja in jedem Bereich so, sagen wir mal, queere Menschen und sagen wir mal, da ist da ist eine bisexuelle Person, die beschreibt sich selbst und ihr Leben selbst. Und das klingt ganz anders, als wenn jemand, der hetero ist und noch nie mit diesem Konzept irgendwie Bisexualität mit zu tun hat und wenn du diese Person beschreibst, dann ist es manchmal ein bisschen ganz, ganz, ganz weird irgendwie. Kannst du dir verstehen, worauf ich hinaus will?
Jetzt gerade nicht.
Nee. Da kann man dieses Beispiel doch wieder rausschneiden, wenn das halt so nichts nützt. ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel finde. Es gibt dann wieder doch das Beispiel mit People of Color. Es gibt einen Begriff, das heißt White Gaze und das beschreibt das Phänomen, wenn man halt ein Buch schreibt und also für weiße Rezipienten, weiße RezipientInnen ausgerichtet. Also man beschreibt etwas und erklärt etwas, damit weiße Menschen das auch verstehen. Und und das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass halt für die geschrieben wird, für diese große Zielgruppe geschrieben wird. Und das merkst du dann auch in den Beschreibungen. Selbst wenn es eine Ich-Person ist, die auf Color ist zum Beispiel, da werden halt so Erklärungen hinterhergeschoben oder von der Wortwahl etwas hinterhergeschoben, die überhaupt nicht passend ist. So. Ist das jetzt irgendwie ein bisschen verständlicher?
Ich überlege gerade. Also, nochmal auf die Szene mit dem Vergewaltiger zurückzukommen. Mhm. Also, du meinst nicht, dass aus seiner Sicht geschrieben wird, sondern quasi, für wen soll ich. Sorry, vielleicht stehe, glaube ich, total auf dem Schlauch. Okay. Ich meine, es ist super interessant, ja. Aber ich weiß jetzt leider gar nicht.
So, ich versuche gerade über ein anderes Beispiel irgendwie diesen Bogen zu kriegen, dass es verständlicher ist, aber ich glaube, ich habe es komplizierter gemacht, so mit dem anderen Thema. So, also nicht, ich meine, selbst wenn aus der dritten Figur geschrieben wird oder aus der autorialen Perspektive, wird schon von allein von der Wortwahl her das eher, also nicht von der, also eher von der Täterseite beleuchtet. So ähnlich, deshalb mein Beispiel, also wenn People of Color beschrieben werden, aber das Vokabular benutzt wird, wie weiße Menschen es haben. So, und keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel, das mit den mandelförmigen Augen. Also wenn du eine ostasiatische Figur hast als Hauptfigur, die sich selbst beschreibt, dann muss man auch aufpassen, also welches Vokabular man benutzt und auch von der Mentalität her, also auf welche Art und Weise würde sie sich selbst beschreiben, ob die genauso augenfixiert ist wie die ganzen westlichen Leute hier und halt dieses, diesen Begriff Mandelaugen, würde sie es tatsächlich benutzen? Ist es im Vokabular her? Und und das Gleiche ist bei Sexszenen. Es gibt so ein paar Wörter, wenn du gerade, also aus der Opferperspektive. Man benutzt diese Wörter nicht für sich selbst, so, weil.
Wenn man sich selbst beschreibt, vielleicht, meinst du?
Ja, oder wenn man sich selbst in dieser Lage sieht.
Mhm. Okay. Also, meinst dennoch, also, obwohl es aus ihrer, also ich nehme an, das Opfer ist jetzt weiblich, kann natürlich auch männlich sein, aber um es besser zu beschreiben, sie beschreibt die Szene, aber beispielsweise mit. Das hatte ich nämlich auch bei diesem Testlesebeispiel, da wurde das Opfer irgendwie sexy beschrieben. Und das macht man ja nicht, wenn man gerade Opfer ist. Meinst du das?
Zum Beispiel.
Okay.
Aber auch wenn man halt so Vokabular benutzt, die man normalerweise in erotischen Szenen findet, so irgendwelche Verben der Penetration, keine Ahnung was. Und wenn man dann das rausnimmt und aus dem Setting herausnimmt und nur diese Zeilen alleine liest sich das nicht wie eine Vergewaltigung, sondern wie eine Sexszene.
Da hatte ich voll den Knoten im Hirn. Ja, voll. Ja, nee, die Beispiele kenne ich auch. Klar. Und ganz oft vermischt sich das dann auch, wo erstmal die Vergewaltigung kommt und dann fühlt sie, also wieder das weibliche Opfer, wie gesagt, das kann auch männlich sein, oder non-binary, jedenfalls, erstmal die Vergewaltigung, dann alles ganz schrecklich und dann plötzlich, ist gar nicht so schlimm. Ach, ich mag Sex ja doch. Und ich so, hä? Was ist das hier? Da merkt man schon von Anfang an, also wie du halt auch meintest, das Vokabular ist halt anders und da merkt dann, es leitet halt wirklich eine Sexszene ein oder ist quasi schon eine Sexszene, weil eine Vergewaltigung ist kein Sex, finde ich. Und genau. Ja, das finde ich schon, ja, du hast recht, ja, voll. Ja. Das war auch in dieser, in dem Testlesen, was ich hatte. Er war echt erstmal, ich glaube, für Jahre Romance-Novels versaut. Ich glaube, die Person hört jetzt nicht mit, aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie kennt mich nicht mehr.
Ja. Also es ist ja auch schwierig. Also ich will ja auch nicht über irgendwelche AutorInnen lästern. So. Aber es manche Sachen sind so, die prägen einen irgendwie, wenn man das gelesen hat. Und das macht ja auch mit einem etwas.
Na klar. Und gerade so was Intimes wie Sex und Sexualität. Klar, man fiebert ja auch mit einer Person mit. Und also ich tue das zumindest und ich versetze mich da halt rein. Und egal, was dann kommt, und gerade wenn es um solche intimen Dinge geht, sei es jetzt Gefühle oder als Sex, dann bin ich da auch irgendwie drin. Und wenn dann man so rausgerissen wird plötzlich und, also ich will jetzt nicht sagen, ich erlebe das, was ich lese, aber die Gefühle sind dann schon halbwegs da.
Ja, das geht mir ja auch so.
Was war denn so die schönste Sexszene, die du gelesen hast? Und also musst jetzt nicht das Buch sagen und den Autor oder die Autorin, aber woran machst du das fest oder woran hast du das festgemacht?
Die schönste Sexszene war tatsächlich von einem Buch, wo die Protagonistin und der Love Interest erstmal vorgestellt wurden, unabhängig voneinander mit separaten Zielen. Und die hatten beide eine eigene Geschichte, die ich mochte. Ich mochte beide Figuren und die haben sich halt irgendwie langsam kennengelernt. Und ich hatte zu beiden eine emotionale so Verbindung. Ja, und da wurde ich auch so ein bisschen auf die, also ein bisschen auf die Folter gespannt und habe dann wirklich mitgefiebert, wann sie sich näher kennenlernen, wann sie sich irgendwie einander öffnen und wann es wirklich passiert. Und ja, die Szenen waren auch wirklich ganz langsam und in den ersten zwei, drei erotischen Szenen ist auch gar nichts passiert. Und das fand ich irgendwie auch schön. Und ich glaube, in der zweiten erotischen Szene, da ging es ihr nicht gut und da hat er sie einfach so angeguckt und so und ja, was ist mit dir? Und hat er sie in den Arm genommen, obwohl die beiden davor gar kein so gar keine persönliche, nicht so eine starke persönliche Bindung hatten, sondern eher was so sanft erotisches miteinander hatten. So, und es kam halt dazu, dass er dann gemerkt hat, dass es ihr nicht gut geht und gefragt hat, ja, was liegt denn auf dem Herzen und so und ja, und da war halt auch mit der Erotik erstmal eine Pause und die haben halt ihre eigenen Geschichten irgendwie weiter erlebt und also ich habe mir zumindest sehr gewünscht, dass es halt irgendwie weitergeht, dass sie sich noch näher kommen und sich einander noch mehr öffnen und ja, es hat auch bis zum Ende des Bandes gedauert, bis es endlich so weit war und da fand ich es auch richtig schön, dass die Sexszene auch richtig viele, viele Seiten irgendwie lang ging, also mit allem drum und dran.
Ach, kann ich voll gut nachvollziehen. Man baut ja wirklich eine Bindung zu den beiden auf. Und man wünscht sich so sehr, dass sie endlich zusammenkommen und dann kommen die endlich zusammen. Und ja, ich finde es auch schön, wenn das so eine leichte Spannung erstmal ist, so ein Prickeln und dann irgendwann staut sich das so ein bisschen und dann geht es wieder ein bisschen zurück und dann so und so und dann irgendwann Bäm. Ja,
Ja.
finde ich auch schön. Und wenn das halt so leise Romantik noch zwischendurch ist, also muss natürlich nicht immer romantisch sein, aber das ist dann irgendwie auch schön. Ha!
Ja, aber ich schreibe gerade an einem Roman, das ist so gegenteilig. Da fängt es irgendwie andersrum. Es fängt mit Sex an.
Also auch okay. Kann ich
Ja.
immer gleich anfangen, das wäre total langweilig. Hast du
Ja.
denn Tipps für AutorInnen diesbezüglich?
Wann die Sexszene sein soll?
Nö, wann ist ja, hatten wir, glaube ich, schon besprochen, oder? Also je nach Akt und so. Aber wie man das vielleicht beschreibt. Also ich kenne das zum Beispiel ganz, also es gibt ja Twitter-Accounts zum Beispiel, die völlig missratene Sexszenen teilen mit peinlichen Wörtern oder so, wo ja peinlich natürlich auch relativ ist, weil jeder steht auf was anderes und nur weil die Mehrheit jetzt Wort XY total peinlich findet, heißt es nicht, dass es peinlich ist so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Penis beschreibt oder die Vulva oder so. Also klinische Ausdrücke weiß ich nicht, ob ich persönlich das toll finden würde oder allzu mechanische Beschreibungen zum Beispiel. Aber gerade mit der Beschreibung von Sexualorganen tun sich, glaube ich, sehr, sehr viele schwer. Ich auch. Also ich habe auch schon mal Sexszenen geschrieben und dann fand ich gerade so, was Penis und Vulva angeht, finde ich total schwierig, da irgendein Wort zu finden, was nicht total lächerlich klingt.
Also, mein Tipp ist, wenn man sich selbst mit dem Roman befasst und schaut, also was schreibe ich überhaupt? Was ist überhaupt der Duktus im ganzen Roman? Also welche Wörter benutze ich denn generell? Wenn es zum Beispiel ein New Adult ist, was ein bisschen so frecher und ein bisschen jünger geschrieben wird, dann passen halt auch Begriffe, die auch ein bisschen gewagter sind und ja. Und da muss man sich auch nicht so verschleiert halten. Also wenn es so wie so, sagen wir mal, aus der Perspektive einer, was ich, einer jungen Erwachsene ist, die halt wirklich eine freche Schnauze hat und so und es wirklich lustig geschrieben ist. Und wenn sie dann halt zu ihrem eigenen Organ Muschi sagt, dann kann es auch so da stehen bleiben. Und wenn das ein ganz Roman, also Purple Prose mäßig ist, so ein Cover mit Lavendelfeldern oder weiß ich was, oder mit Wikingern und Highlandern oder so. Und da hast du wirklich diese, also aus meiner Perspektive, ein bisschen peinlicheren Wörtern wie, keine Ahnung, Lustgrotte oder sonst was. Aber man muss auch beachten, für wen man schreibt. Also du hast ja wirklich schon vom Cover her und von dem ganzen Ton deiner Geschichte her, also so ein Genre. Und wenn du da dich da innerhalb dieses Genres bewegst, ist es auch okay. So als Autorin setzt du das ja fest. Ich schreibe dieses Genre und ich möchte, dass meine Figuren auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und auf eine bestimmte Art und Weise mit diesem Thema umgehen. Und bei ganz romantischen Geschichten, wo das halt ein bisschen so verschleierter geschrieben wird, ist es auch völlig okay, wenn man halt die Dinge einfach nicht benennt und einfach so ein bisschen umgeht. Und dann schreiben einige von, weiß ich nicht, meine Körpermitte oder ja, das Zentrum meiner Lust oder irgendwie sowas, was für mich persönlich schon ein bisschen so, ja, okay, sprich es doch endlich aus oder so. Aber es ist völlig, völlig in Ordnung, wenn man das so haben möchte. Man kann auch natürlich abblenden. Und ja, es muss einfach zu einem selbst passen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man mit den Lesenden so ein Verhältnis eingeht. Das macht man ja mit jedem Buch, dass man auf der ersten Seite, im ersten Satz, im ersten Absatz, im ersten Kapitel gleich zeigt, das ist meine Welt. Und wenn ihr mein Buch liest, lasst ihr euch auf etwas ganz Bestimmtes ein. Und dann kann man sich auch innerhalb dessen so frei bewegen. Also es ist halt nur komisch, wenn man plötzlich über diese Grenzen hinaus so rüberspringt. Also wenn es dann ein ganz seichter Roman ist, wo man als Lesende denkt, die Sexszenen werden bestimmt abgeblendet und plötzlich kommen ganz derbe Wörter, dann ist es natürlich seltsam. So. Und wenn man von vornherein zum Beispiel auch klar macht, das ist jetzt ein ganz derbes Buch und es wird dann halt sehr explizit als benannt, dann kann man auch die Wörter nennen, die für wahrscheinlich viele Leute dann in so Liebesroman, wo der Fokus auf Liebe ist, also nicht so anregend sind, aber dann halt irgendwie doch funktionieren in der Szene. Also wenn es halt derber geht und von Ficken oder von Fotze geredet wird. Also für manche geht es ja überhaupt nicht, also Fotze zu sagen, weil sie sagen, das ist ein derber Ausdruck, damit beschimpfe ich Leute oder so. Und das würde ich halt niemals für ein Genital benutzen, wo halt mit schöner Sex irgendwie beschrieben werden sollte. Mhm. Und wenn es Leute gibt, die das erotisch finden und das Wort Ficken erotisch finden, dann können sie es halt so schreiben. Und ich denke, es ist halt nur wichtig, von vornherein klar zu machen, dass es halt sich um solchen Roman handelt und dass die Sprache auch so ist, dementsprechend. Ja.
Finde ich ein guter Tipp. Also würdest du generell sagen, dass man quasi alles sagen darf, wenn es zum Roman und zum Charakteren passt, oder?
Ja, finde ich schon, finde ich, ja. Ja. Find du ich hast auch. Ja auch diesen Twitter-Account erwähnt, wo die dann diese Sexszenen herausschneiden und die sind schon ein bisschen weird und creepy manchmal. Und einmal habe ich darüber nachgedacht und habe also mir selbst die Frage gestellt, also wenn ich das lese und das lustig finde, ist das eigentlich Kink-Shaming, was ich da gerade betreibe?
Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe das Gefühl, manche setzen sich, ich auch, also früher zumindest, mittlerweile mache ich das, glaube ich, nicht mehr. Ich setze mich quasi über die anderen hinweg, weil ich denke, haha, ich habe viel besseren Sex als ihr und ich bin gar nicht so, also euer Kink ist scheiße. Oder halt zum Lachen. Und das finde ich gar nicht mal so cool.
Ja.
Also ich kann verstehen, wenn man die Szenen lustig findet, einfach weil, nee, Punkt. Ich kann es verstehen, warum man die lustig findet, aber ich finde, oder ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Stück weit davon abhängig, wie schambehaftet man selbst ist und wie peinlich man das Thema eigentlich findet. Und ich glaube, durch das Lachen vertuscht man auch sehr viel davon.
Ja. Aber wenn ich mir dann nur diese Tweets anschaue, da gibt es Szenen drin, die sind schon wirklich sehr, sehr seltsam, mit ganz abgehobenen Beschreibungen, die irgendwie von meiner Sicht aus so fern von jeglicher Erotik sind. Sondern irgendwie, ja, aber nehmen wir an, diese Szene ist in ein Buch eingebettet, die ganze Zeit diesen Ton hat. Und damit holt sich ja genau die richtige Lesergruppe, die Zielgruppe ab, die genau darauf steht. Und nur weil ich das jetzt irgendwie nicht sexy oder heiß finde, heißt es ja lange nicht, dass es für alle gilt. Mhm. So, und ja, da musste ich auch selbst irgendwie ein bisschen reflektieren und sage, okay, ist es jetzt okay, sich öffentlich darüber lustig zu machen? Also ich finde das schon ein bisschen natürlich, wenn man sich so privat, also Sachen, die einem nicht gefallen oder die man irgendwie komisch findet, dass man, ja, so darüber lacht.
Ja, klar.
Aber muss ich das dann halt so in der Öffentlichkeit so herausstellen?
Ja, aber es gibt ja auch den Bad Sex in Fiction Award, den Bad Sex in Fiktion Award, ja, ja. Von einem britisches Literaturmagazin. Und ich habe die mal rausgesucht, also 2, 3 Szenen, und die würde ich gerne vorlesen. Der Artikel ist von 2014 und entsprechend die Szenen auch. Und, ich lese einmal kurz eine Szene vor, weil ich mich daran erinnere, dass ich damals in einem Forum über genau diese Szene geredet habe. So, was immer ihre Körper zuvor in Schranken hielt, war nun verschwunden. Wenn die Erde sich drehte, dann stockte sie. Wenn der Wind wehte, dann wartete er. Hände fanden Fleisch, Fleisch, Fleisch. Er küsste den leichten, rosigen Abdruck ihrer Strumpfhose, der rund um ihren Bauch verlief, wie der Äquator um die Erde. Als sie sich verloren in ihrer gegenseitigen Weltumsegelung, kam von nahem das schrille Kreischen, das in einem sanften Heulen endete. Das ist die Szene, und die meisten haben sich an diesem Äquator gestört, der um ihren Bauch verlief. Und ehrlich gesagt, ich fand es total schön, weil jeder, der eine Strumpfhose trägt und jede, die eine Strumpfhose trägt, weiß, Strumpfhosen hinterlassen wirklich Abdrücke, wird aber meistens weder im Fernsehen gezeigt oder in irgendwelchen Liebesfilmen und auch nicht in Büchern, weil die Körper immer oder fast immer als total perfekt dargestellt werden. Und irgendwie fand ich die Szene sehr, sehr ehrlich und dadurch irgendwie total schön. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ausgerechnet diese Szene in diesem Bad Sex Award drin war. Also ich finde doch die Wortwahl gar nicht so schrecklich. Da gibt es auch viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, peinlichere.
Ja, also wenn ich diese Szene vor 10 Jahren gelesen hätte, wo ich dann irgendwie ein bisschen weniger sensibel war und ich war da auch ganz, ganz schrecklich, was irgendwie Normschönheit angeht und auch so von meinem eigenen Körpergefühl her, da muss irgendwie alles perfekt sein. Und wenn ich da halt irgendwie Bilder angeschaut habe oder Szenen gelesen habe, die Menschen mussten dieser Normschönheit entsprechen. Also so wie ich dann irgendwie auch entsprechen musste und alle anderen entsprechen, weil ich alles andere nicht schön finden konnte. So, und aus meinem persönlichen Körpergefühl heraus. Da kann ich mir vorstellen, dass ich diese Szene also nicht erotisch finde, weil ich von meiner eigenen so Normen von damals her irgendwie etwas irgendwie, also normschöne Menschen erwartet habe. Und was du halt vorgelesen hast mit irgendwie Hände fanden Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und das Wort Fleisch an sich ist halt nicht das, was du unter Normschönheit verstehst, weil normschöne Menschen haben kein Fleisch, die sind halt einfach skinny, sozusagen. Mhm. Und da war noch, ja, auch mit den Abdrücken und so weiter. Und wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, dass ich irgendwie vor 10 Jahren mit Photoshop meine irgendwie, weiß ich, den verrutschten BH-Träger wegrotischiert habe oder weiß ich nicht, sowas, verstehst du? Mhm. Und das ist dann auch klar, dass ich in solchen Sexszenen diese natürlichen Sachen, die du gerade als schön beschrieben hast und ich mittlerweile eigentlich auch als natürlich und so authentisch und als schön empfinde, nicht haben wollte. Und wenn du meinst, es ist von 2014, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und da kann man sich auch überlegen, wer stellt für diesen Award diese Norm? Irgendein Typ, der schöne Frauen, der schöne Sex-Sachen lesen will? Sozusagen, ich meine, das ist genauso wie bei Erotikbildern. Also da hast du wirklich nur die schlanken Menschen, die sportlichen, durchtrainierten Menschen, und das gilt dann als Erotik. Und wenn du halt Menschen darstellst, die eine andere Körperform haben als das, was normschön gilt, das wird dann wieder verpönt und als hässlich angesehen. Oder sozusagen, wenn du nicht die in Anführungsstrichen Bikini-Figur hast, sollst du dich nicht zeigen. Und da habe ich gerade überlegt, ob halt mit diesem Anspruch an diese Textstelle rangegangen wurde. Denn auch das, was du gesagt hast, dass es so normal ist und so schön geschrieben ist, das empfinde ich eigentlich auch so. Also, Also ich sehe die Person, die beschrieben wird, also als nicht als schlanke Person. Also wenn du da halt irgendwie mit Abdrücken hast, wobei bei schlanken Personen hast du auch Abdrücke. Also bei nicht Photoshop retuschierten Menschen hast du Abdrücke. Und ja, eigentlich ist es völlig normal und schön zu sehen. Und ich glaube, da gab es mal so eine Fotografin. Ich glaube, es war eine Fotografin, die genau so eine Ausstellung gemacht hat und das dargestellt hat. Also Menschen, also nackte Menschen, also zum Beispiel ohne BH und dann die BH-Abdrücke oder Strumpfhosenabdrücke. Davon gibt es so eine Ausstellung, glaube ich. Das fand ich auch sehr interessant. Aber nicht schön für die so normschönen Erotikbilder.
Aber auch total weird eigentlich, dass man sowas als Ausstellung dann ja ausstellt, wobei es eigentlich total normal ist. Es ist eigentlich, als wenn man, weiß ich nicht, Fußböden ausstellen würde oder so. Oder Stühle. Also ich meine, ja, wenn ich jetzt hier an mir, okay, ich trage gerade keinen BH, aber wenn ich einen tragen würde, dann würde man auch Abdrücke sehen und ich stelle die ja auch nicht aus. Also, aber es zeigt ja auch einfach, wie ja normschön die Welt oder die Gesellschaft denkt irgendwie. Und das ist so traurig. Auch wenn ich es super schön finde, dass es halt diese Ausstellungen gibt oder Instagram-Kanäle oder wen auch immer, InfluencerInnen, die dem entgegenwirken und dadurch ein bisschen eine andere Art von Normalität wiederherstellen, weil diese Fake-Realität mit dem Retuschierten und dem Glanzporno gibt es halt nicht so richtig, es sei denn, man kreiert sie sich künstlich. Ja. Mhm. Und das wird, also ich habe die Szene so gelesen damals, dass, also es gibt ja die Hochglanz-Pornofilme und es gibt zum Beispiel die etwas künstlerisch angehauchten mit ein bisschen Staub, wo man, also ich habe mir die Szene irgendwie so natürlich und ehrlich halt vorgestellt. Das fand ich irgendwie richtig geil. Ich will nicht sagen, ich geil fand, aber ich habe auch nur diesen kurzen Ausschnitt gelesen. Ich weiß nicht, in welche Szene die eingebettet wurde, in welche Geschichte, was das für Personen sind, die da beschrieben wurden. Deswegen jetzt einfach so ein Absatz kann ich persönlich halt nicht geil finden. Glaube ich. Es sei denn, es ist wirklich total pornös beschrieben, wie so ein ganz kurzer Porno-Ausschnitt oder so, dann würde ich vielleicht ganz kurz geil finden, aber dann müsste ich schon mehrfach lesen, um irgendeine Art von Erregung zu fühlen, glaube ich.
Mhm. Ja, da ist mir noch eingefallen, du hast ein bestimmtes Wort gesagt, was mir irgendwie entfallen ist, aber was ich sagen wollte, mir ist auch aufgefallen, wie, die, weiß ich, ist es irgendwie eher die Person, die diesen Abdruck küsst, also wie sie mit Respekt mit diesem Körper umgeht, ist mir gerade so aufgefallen, ne? Also ich habe mich ja wirklich, weiß ich, für meinen Körper irgendwie viel geschämt und so weiter. Und auch weil ich dann früher Tänzerin war und weiß ich, Körpergröße, ich meine Kleidungsgröße winzig und so weiter. Und alles, was halt nicht perfekt ist, dafür habe ich mich richtig, richtig geschämt. Also ich stand auch mal vor der Kamera und mit anderen TänzerInnen und so weiter, die alle irgendwie Size Zero hatten und sich da geschämt haben in dem Körper. Und dann, also so ein Abdruck, also um den Bauch herum von einer Strumpfhose, das fände ich halt so unglaublich schrecklich, also aus meiner Sicht, und ich würde mich halt auch damit halt niemandem zeigen wollen. Und dass es da eine Person gibt in dem Roman, die das irgendwie so natürlich und schön findet und gerade diesen Abdruck küsst, das hätte ich mir, glaube ich, für mich in meiner Jugend irgendwie mehr gewünscht, zu wissen, dass die Personen, mit denen ich Sex haben könnte, weiß ich, mich mit allen schön finden und nicht nur mit, also wenn ich da liege, in nicht ausgeschaltetem Licht, da kann ich ja nicht irgendwo Photoshop herkriegen.
Schade. Also zum Glück.
Ja. Ja. Also ja, ich habe damals auch meine Klamotten mit Photoshop nachträglich gebügelt. Also wirklich.
Oh, echt?
Ja, wirklich.
Viel Arbeit.
Ja, sorry, ja. Habe ich halt gemacht. Ich war ein bisschen, ja, ich glaube, das ist nicht gesund.
Nee, also Falten wegretuschieren. Also ich meine, genau.
Kleiner Falten.
Genau, ich meine, so kleiner Falten auch noch.
Kleiner Falten, ja.
Aber ich stelle mir das echt umständlich vor. So stundenlang sitzt dann so eine einer Kleiderfalte und dann, ja, wahrscheinlich nicht stundenlang, aber trotzdem. Aber ja, du hast recht, das ist total zärtlich. Also, dass er das küsst und so. Das ist, obwohl es halt wirklich nur, keine Ahnung, 5 Sätze oder was waren. Das alleine hat schon so viel Charakterisierung irgendwie drin und so viel Zärtlichkeit. Das ist einfach total schön. Deswegen, also dieser Award, ich muss erstmal gucken, ob es den noch gibt. Ich glaube schon. Und was für aktuelle Szenen es da gibt und reingefunden haben. Hm. Aber ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gehört.
Ja, aber das hat auch ein bisschen was mit was ich Normalität zu tun, ob Leute das schon als Kink empfinden, wenn eine Person fleischig ist. Also ich stelle mir davor, eine, die nicht, modelmäßig schlank ist, sondern halt so, weiß ich, Fleisch am Körper einfach hat, ne? Und wenn man das so betont, bedeutet ja, dass halt die eine Figur irgendwie drauf steht, dass die andere ein bisschen griffiger ist, ein bisschen mehr Fleisch drauf auf den Rippen hat.
Echt?
Oder? Ich weiß nicht, so empfinde ich das zumindest, so von der Wortwahl her.
Ich finde einfach halt sehr roh irgendwie. Also ich meine, Fleisch ist sehr roh, aber ich finde es irgendwie so halt sehr sexuell und geil irgendwie. Also man ist halt so, ich weiß nicht, aber ich finde nicht als praller Mensch, also kann natürlich auch sein, das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber nicht exklusiv.
Ja, kann auch sein.
Man kann beides sein. Du musst mal den ganzen Roman lesen.
Ja.
Ich werde die Stelle natürlich auch noch in die Notes schreiben, damit ich noch nachlesen kann, weil ich glaube, ich habe viel zu schnell geredet. Und das ist natürlich total schlecht für so eine Erotik-Szene.
Ja, du musst deine Stimme ein bisschen senken und ein bisschen langsamer reden und so. Und Fleisch.
Fleisch. Wie heißt das nochmal? YouTuberin, meistens YouTuberin, die dann ganz leise flüstern in das Mikro und dann immer so ein bisschen hier so, weißt du, was ich meine? Ich weiß auch nicht, wie das ist ein ganz komischen Namen. Also irgendwo, wo es nur halt nur ein Sound geht und der auch ziemlich prickelnd sein soll. Habe ich auch mal gemacht, nur ein Video als Parodie. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Schade.
Ich kenne es gar nicht. Das musst du mir mal irgendwie sagen und zukommen lassen. Das interessiert mich jetzt.
Ja, mich jetzt auch. Ich hasse, wenn mir Namen nicht einfallen. Naja. Egal.
Ich habe mich daran gewöhnt, dass mir nie was einfällt.
Das ging aber heute. Also ich konnte es nicht immer verstehen.
Fast mit meinen komischen Beispielen. Aber das ist auch schon der dritte Anlauf, den wir machen.
Oh Mann, ey, hör auf. Schlimm.
Ja. Erzählst du es deinen ZuhörerInnen, dass wir eine Aufnahme ohne Aufnahme gestartet haben?
Ja, das erzählen wir jetzt gerade. Das schneide ich jetzt nicht raus.
Okay.
Nee. So viel rumschneiden will ich jetzt nicht. Nee, jetzt lasse ich es drin.
Okay.
Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass der Podcast total professionell wäre.
Ja, also wir hatten schon uns richtig gut unterhalten über richtig wichtige Themen und richtig toll mit richtig super coolen Wörtern. Und dann haben wir festgestellt, dass die Aufnahme gar nicht gestartet ist. Sorry, tut mir leid. Ja, also den richtig tollen Part von unserer Unterhaltung habt ihr gar nicht mitbekommen.
Richtig intelligent. Wir hätten einen Pulitzerpreis bekommen, einen Friedensnobelpreis, und alle Preise, die es überhaupt gibt. So toll waren wir. Das war echt gut. Aber diesmal war nicht minder gut, glaube ich. Wer weiß. Ach so, was ich unbedingt noch ansprechen wollte, war Show Don't Tell. Also, dass man, da geht es ja darum, dass man nicht, also zum Beispiel, wenn eine Figur ängstlich ist, dann soll man nicht schreiben, ich war ängstlich, sondern eher die Situation beschreiben und die Atmosphäre beschreiben. Und wie stehst du dazu, was ist, wenn es um Sexszenen geht?
Ich überlege gerade, ob das dann so getellte Sexszenen überhaupt gibt.
Aber zum Beispiel, also nicht so, also krasse Beispiel wäre ja, sie hatten Sex und dann Vorhang und was. Aber man kann natürlich auch sagen, dann packte er sie, drang sie ein, dann kam er zum Orgasmus und dann war es zu Ende. Oder also drei Sätze versus, keine Ahnung, vier Seiten. Wo es die gleiche Handlung geschrieben wird.
Aber Show Don't Tell ist ja noch irgendwie was anderes. Also wenn du etwas behauptest, aber keinen Beweis dafür lieferst. Also wenn da irgendwo steht irgendwie, sie ist erregt, Punkt. Und aber kein Zeichen gibt, wo man diese Erregung spürt als Lesende. Also kein Stöhnen, kein Winden, kein Aufbäumen, kein, weiß nicht, Keuchen, kein nichts. Und
okay.
Ich meine, ja, also von dem einzelnen Satz her.
Also findest du das notwendig für eine Sexszene? Wenn man das auch wirklich fühlt.
Ja, aber ich hatte, glaube ich, bei Sexszenen noch nie das Problem gehabt, dass ich da irgendwo Show Don't Tell rangeschrieben habe. Weil man ja automatisch, irgendwie schreiben alle die Sexszenen automatisch mit Show Don't Tell.
Kann ja sein. Ist auch interessant, oder? Meinst du, die stecken da vielleicht mehr Herzblut rein in die Sexszenen als in andere Szenen?
Ich glaube, weil es generell darum geht, irgendwie Körper zu beschreiben und Körperreaktionen zu beschreiben. Also ein Beispiel für Show Don't Tell, zum Beispiel in einer Szene, wo jemand Angst hat und vor einem Monster wegläuft oder irgendwie ja, oder irgendwie eine andere gefährliche oder gruselige Szene. Und wenn man gar nicht zeigt, wie es der Person geht, kann man auch diese Angst nicht spüren. Also wenn man nur sagt, ja, okay, XY ist aufgeregt und geht nach Hause und dann spürt man auch nichts davon. Und dann, also wenn eine Figur sich verfolgt fühlt, dann kann sie nach Hause schleichen und sich immer so umschauen und immer so einen Blick über die Schulter werfen und geduckt laufen und dann erhöht sich der Puls und so weiter. Und da merkt man ganz viel vom Körper, was dann geschieht. Einfach nur, um darzustellen, dass die Figur sich verfolgt fühlt. Also anstatt des Satzes, Goody fühlt sich verfolgt. So nimmst du halt den Satz mit irgendwie. Was ich, Goody huscht durch die Gassen und stolpert aus Versehen über eine Ratte
Ihr
und
Herz
erschrickt
raste.
sich und Herz rast und schlägt sie die Hand vor den Mund, damit sie nicht aufschreit, weil sie auf eine Ratte getreten ist. Und ja, da
Oh,
hast du ein bisschen mehr.
die arme Ratte. Das kann ich gut charakterisieren von der Gudi. Gudi
Ja,
hat
das
Angst um die Ratte, nicht um sich selbst.
ja, siehst du mal, und das ist auch so. Dann hast du zum Beispiel, oh nein, und dann bleibt sie stehen und sorgt sich um die Ratte und so und entschuldigt
Oh.
sich, während sie verfolgt wird.
Ist
Und
wirklich
dann,
so.
ja, und dann hast du viel mehr Emotionen, die dabei sind, anstatt mit irgendwie, Kuri wird verfolgt. Ja, und ja, das gehört auch dazu, ne? Wenn du dich jetzt, wenn du als Romanfigur dich jetzt hinkniest zu der Ratte so, nein, nein, bitte stirb nicht, Ratte oder so. Entschuldigung, das sollte man auch auf die, Entschuldigung, Content Notes aufnehmen, dass ich so ein Beispiel genommen
Gewalt gegen
habe.
Tiere.
Ja, leider. Unfall,
Ja,
Leid,
ist okay, jetzt
Tod.
kommt die Content
Ja,
Notes.
ja.
Aber es ist eigentlich
Und,
auch normal, oder? Also, dass man die Sexszenen auch ein bisschen ausufernder beschreibt, weil man will
Ja.
das ja auch zelebrieren irgendwie. Und wenn man jetzt an Filme denkt und dann diese romantischen Sexszenen kommen oder nicht so ganz romantische, der wird ja, glaube ich, auch mehr beschrieben als jetzt das schweißnasse Gesicht eines Flüchtenden. Das kommt natürlich auch dann vor, oder wird eher weniger auf die Emotionen dann gezoomt oft, zumindest nicht so lange und ausdauernd, habe ich im Gefühl. Bei Sexen halt schon. So auf den Hals dann, wie das Herz klopft und so. Und ich glaube, als Autorin, also ich zumindest, schreibe Sexszenen auch, glaube ich, lieber ein bisschen. Wobei ich generell gerne emotionale Szenen schreibe, einfach weil ich da tief drin bin. Hihi, tief. Naja, und ja, vielleicht deswegen auch einfach. Ich weiß es nicht. Wenn du schon sagst, ja, ist automatisch schon Show, Don't Tell. Das war auch echt interessant. Sind noch irgendwelche Sachen aufgefallen als Lektorin in Sachen Sexszenen? Wie würden, wenn du jetzt spontan sagen würdest, wie oft, also welches Peniswort, nee, welches den Penis umschreibende Wort wird am häufigsten benutzt bei Sexszenen?
Die Erregung.
Ach echt?
Die
Die
Härte und
Erregung
die
zeichnet sich
Erregung.
deutlich in seiner Hose ab.
Genau.
Nice.
Ja,
Bei
ansonsten
Frauen?
bei Frauen
Oder bei Menschen mit Vulva?
kaum irgendwie Körpermitte, sonst was. Und
Aber Körpermitte kann ja
ja.
Bauch sein. Man
Ja, denke
penetriert
ich
ja
auch
ihre
so.
Körpermitte, ihren Bauchnabel.
Na, oder so dringt in sie ein,
Oh
so.
ja.
Und wird gar nicht, dann halt, das Wort wird vermieden
Gibt es denn auch Leute,
in.
die Vagina so beschreiben, dass sie die aktive ist? Also zum Beispiel, sie nimmt den Penis auf, anstatt er dringt in sie ein.
Nö, gar nicht.
Ist ja auch mal schön, wenn es das mehr gäbe. Jetzt nicht unbedingt
Ja.
mein Beispiel, weil das ist jetzt einfach total spontan, aber gibt es bestimmt irgendwelche Beispiele, wo es möglich wäre und schön beschrieben wäre, jetzt nicht meins, aber ja.
Das merke ich mir und das schreibe ich meine nächste Sexszene rein.
Oh yeah. Vielleicht, wenn sie halt der aktive Part ist.
Ja. Das finde ich gut, ja.
Ha! Sie bringt mir dieses Buch mir an den
Quatsch. Mach ich.
Und nur die Seite, bitte. So eine Side-Note ganz unten am Satz, ja. Nee, Quatsch, am Seitenende, ganz klein geschrieben, dass nur ich lesen kann, weil ich weiß, was da steht.
Ich schreibe es so, dass halt jeder Anfangsbuchstabe von dem Satz-Dingsbums, wenn du es halt so liest, dann kommt der Name raus.
Oh, süß. Das machst du nicht, ne? Ich werde dich heimsuchen.
Kriege ich niemals hin.
Ja. Also solche Sachen, also so kleine Gimmicks und so, habe ich mir auch schon total oft überlegt, dass ich auch machen würde. Wenn ich denn mal ein Buch veröffentlichen sollte, dann hätte ich auch so Anfangsbuchstabe so und so und hier irgendwas fängt mit 1 an und mit 10 auf oder was. Mir so kleine Spielereien, finde ich immer voll geil.
Ich habe gerade überlegt, welches Wort mit Y anfängt.
Y?
Ja, schreibst du doch mit Y, oder?
Yps, das Yps-Heft.
Yps.
Und den Namen dazu in die Hand.
Ja, yeah. Naja, okay.
Okay, naja. Schreib mich halt Gudrun. Das geht, glaube ich, einfacher.
Das ist ja noch länger. Wobei nur ein Buchstabe, oder?
Ja, eben.
Ja, okay.
Stell dich mal nicht so an.
Ich stelle mich immer an.
Ja, doch.
Ich überlege gerade auch ganz zu deiner anderen Frage mit, meintest du irgendwie mit Tipps oder so? Ich glaube, so ganz, ganz früher habe ich beim Testlesen Sexszenen gelesen, die halt sehr mechanisch waren. Also als ob man eine besondere Sexszene irgendwie zeigen möchte und darstellen möchte, dass das Sex besonders ist. Und dann wurde auch so mit dir, okay, das Bein hierhin, den Arm dahin und so weiter und er macht dies und das und die andere Person macht sonst was und da muss ich dann mir so wirklich vorstellen, also wer gerade wann wo ist und da kann ich mich ja gar nicht inhaltlich auf die Emotionen einlassen, sondern muss erstmal auseinanderpuzzeln. Aber das Gleiche ist ja bei Kampfszenen genauso. Also ich vergleiche manchmal auch Kampfszenen mit Sexszenen, weil da hast du auch, okay, der Gegner oder Liebespartnerin steht da und ich setze den rechten Fuß vor und nimmt den hier rein und macht den in einen Griff zum sozusagen. Und da hast du halt den ganzen Flow und die ganze Atmosphäre halt nicht drin. Also wenn man das halt zu mechanisch macht.
Finde ich aber gut, das zu vergleichen, weil viele, glaube ich, können oder haben eher Erfahrungen mit Kampfszenen, wenn man anfängt zu schreiben, weil es gerade, glaube ich, also je nachdem, aus welchem Genre man kommt. Also ich zum Beispiel kenne mehr Kampfszenen als Sexszenen aus Fantasy-Büchern. Und vielleicht wäre es dann für manche Leute einfacher, einfach zu denken, okay, wie würde ich denn die Kampfszene schreiben, wenn ich eine Sexszene schreibe? Das ist eigentlich echt ein guter Tipp. Weil wenn dann ich finde auch bei Kampfszenen, wie du schon sagtest, ja, hier mechanisch hier, dann schlägt er von rechts nach links und er wehrt von links nach rechts ab und dann macht er das Beinchen hier und den einen großen Zeh da und dann das linke Schnurrbart ist und irgendwie im Wind geweht und so. Keine Ahnung, kann ich mir auch nicht viel drunter vorstellen. Ja, guter Tipp.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Oh nein.
Schon okay.
Schon okay, weinend gesendet.
Ich überlege. Aber ich glaube, ich weiß es nicht näher.
Okay. Glaubst du denn, dass, oder anders, wenn Leute, die du kennst, dir Bücher oder Romane zum Testlesen oder zum Lektorat vorlegen, glaubst du, Leute schämen sich dann, wenn die wissen, da ist ein Sexszene, die du dann liest?
Also ich arbeite professionell mit Autoren zusammen, also professionell im Sinne, dass sie damit ihr Geld verdienen und das gewöhnt sind, dass jemand rüberschaut, dass man auch diese Scham verliert, die man am Anfang vielleicht hat mit Testlesenden. Das ist auch so wie bei Arztpersonen, wenn man sich irgendwo ausziehen muss oder anfassen lassen muss. Ich meine, irgendwann ist man das auch, sind das die meisten Leute auch gewöhnt, dass da irgendwie so professionelle Nähe da sein muss oder Körperkontakt da sein muss und ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz schlimm.
Ja, stimmt. Also ich habe ja auch geschrieben, ich schreibe immer noch und da waren auch ein paar Sexszenen dabei, die ich dann Leuten zum Testlesen gegeben hatte, die mich kennen, also sei es jetzt real kennen oder übers Internet. Und am Anfang fand ich das so unangenehm, weil ich dachte, oh nein, hoffentlich stellen sie sich mir nicht vor, wie ich das habe, was natürlich totaler Quatsch ist. Also glaube ich, dass es natürlich totaler Quatsch ist. Und dann denken, ich finde das toll, weil ich da beschreibe und überhaupt. Und dann aber mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Und sogar meine Mutter hat eine Sexszene von mir gelesen. Also da habe ich ihr geschickt und dann ist mir das später aufgefallen, so, ach nein, da ist ja eine Sexszene drin. Soll ich ihr das sagen? Hast nicht gesagt? Hat es gar nicht kommentiert. Also entweder war es ja auch peinlich. Ich meine, das ist eigentlich gar nicht peinlich. Ist ja auch nur, sie liest so viele Bücher, da wird sie bestimmt auch die eine oder andere Sex hier noch gelesen haben. Also ich glaube, die ist auch, und sie hat ja auch schon mal Sex, sie hat ja schon mich bekommen. Also ich glaube, so jungfräulich ist sie ja nicht. Aber irgendwie war mir das dann trotzdem unangenehm. Ich glaube, mittlerweile wäre es mir nicht mehr unangenehm.
Ja. Also mittlerweile ist es mir auch nicht mehr unangenehm. Ich glaube, das aller unangenehmste war, die erste Sexszene überhaupt selber zu schreiben. Also das aufzuschreiben, oh Gott, ich schreibe jetzt das Wort Penis. Okay, das Wort habe ich zwar nicht geschrieben, aber so ungefähr.
Weißt du noch, wie die war?
Die benutze ich auch für den aktuellen Roman. Also wenn du möchtest, kann ich dir diese Szene zeigen. Oh, ich habe kein Problem damit.
Auch und, vorlesen?
Wie bitte?
Auch öffentlich zeigen oder nur persönlich?
Dadurch, dass ich das doch irgendwann jemanden anbieten möchte, also jemanden im Sinne von Verlag oder Agentur und so weiter, möchte ich es halt lieber nicht vorlesen. Okay. Ja. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, also privat ist.
Ja. Stehst du noch in dieser Szene? Also hast du die mittlerweile überarbeitet oder ist die noch so wie am Anfang?
Die ist fast genauso wie am Anfang. Und was ich spannend finde, ist, dass ich damals, schon bevor ich mich mit so den Themen sensibler auseinandergesetzt habe, dass ich eine Szene mit Consent geschrieben habe. Obwohl das ein typisches New Adult ist und der Typ so ein Bad Boy ist, ne? Also Bad Boy mit Consent.
Oh, ganz ehrlich, ich bin so ein Fan von Bad Boys mit Consent. Also ich finde die so sexy.
Okay, cool.
Ich will das Buch lesen, nur weil ich das jetzt gehört habe.
Ja, also sie zieht ihn auch ein bisschen auf, ne, weil er hat so ein bisschen dieses Machismo drinne und sie zieht ihn permanent damit auf, so, weißt du, so. Verdreht die Augen zu sein Macho-Gehabere, also was halt irgendwie in anderen Romanen irgendwie sexy ist, und man sagt, okay, alles gut. Ja. ja.
Fällt mir jetzt schon.
Ja, aber es kam halt auch gut an bei den Testlesen bis jetzt und ich finde es spannend, also Bad Boys zu schreiben, weil ich sie ja an sich auch selbst gerne mag. Und aber so zu schreiben, dass es trotzdem feministisch geschrieben ist und das ist wirklich, und dass sie trotzdem sexy bleiben und nicht so eine Witzfigur werden.
Ja, das mag ich sehr gerne. Sehr wichtig. Also richtige Abziehbildchen, Bad Boys finde ich furchtbar, die auch wirklich so toxisch sind und einfach nur Bad Boy, aber wenn die noch Tiefe haben und halt so dieses sexy Bad Boy haben, was ich ja als Feministin, also an sich darf ich das ja nicht gut finden, quasi Bad Boys, aber je nachdem, wie die geschrieben sind oder wie die halt auch sind im Real Life, sind die ja gar nicht so bad. Also wenn die nach außen hin eher bad wirken oder halt Klischee bad, ach, naja, es geht vielleicht auch zu weit vom Thema weg. Ja.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Bei deiner ersten Sexszene.
Bei meiner ersten Sexszene.
Ist er da stehen geblieben oder ist er gekommen?
Wie bitte?
Ist er da stehen geblieben? Sorry, jetzt war es so schlechter. Den lasse ich nicht drin.
Okay, ich hab's ihn jetzt nicht verstanden. Sorry.
Nee, es war auch gar nicht so richtig gut ausgeführt. Das war so, naja.
Ja. Aber da fällt mir noch ein anderer Witz ein, den, glaube ich, den haben halt, ich weiß nicht, so in der Grundschule haben wir oder weiß nicht, so in der Unterstufe, so, wo irgendein Lehrer gesagt hat, ja, wo bin ich denn letzte Woche stehen geblieben? Und irgend so ein Kilo, so, ja, vom Sexshop. Ja.
Das Gute ist, ich kann immer noch über sowas lachen. Ich bin ja nicht erwachsener geworden, leider.
Ich lache immer noch. Ich habe auch nur ein Kind bekommen, damit ich in diese Indoor-Spielplätze gehen kann und in Wellebäder reinspringen kann. Also,
Ich will auch keine Kinder haben, aber vielleicht mal so Patenkinder oder so, damit ich auch wieder die Serie gucken kann und vor allem mit Actionfiguren spielen kann. Mhm. Weil jetzt das alleine in meinem Zimmer sitzen mit meinen Turtles-Figuren, ich weiß nicht, was so geil ist, aber mit Kindern, das kann ich mir schon besser vorstellen.
Ach, da fällt mir noch was an ein, wegen Kinder und so weiter und Patenkinder und bla bla. Ein Grund, warum ich damals vor langer Zeit auch so unter einem Pseudonym dann irgendwie geschrieben habe, und mich in Foren angemeldet habe, war, weil ich als Lehrerin gearbeitet habe und die ganzen Eltern, eigentlich nur Mütter, haben mir Freundschaftsanfragen bei Facebook gestellt.
Oh je.
So. Und ich dachte so, okay, wenn diese Mütter dann halt sehen, was ich so alles mache und in meiner Freizeit kinky Sexgeschichten schreibe, okay, ich brauche einen neuen Facebook-Account. Und seitdem ist es so ein bisschen entstanden.
Ja, mittlerweile könntest du es auch deinen Kindern sagen oder deinen Eltern oder ist es irgendwie auch...
Ich hab noch so einen besonderen Hintergrund. Ich glaube, es funktioniert bei meinen Eltern nicht. Das würde ich halt nicht sagen. Es ist mir sogar unangenehm, wenn halt irgendwie auch von der größten Familie, also dass jemand irgendwie liest. Also das finde ich schon irgendwie wirklich unangenehm, das würde ich halt nicht wollen.
Okay.
Wobei meine Mutter meine Geschichte gelesen hat, heimlich.
Heimlich?
Also ich glaube, das werden dann auch irgendwie viele kennen, die off color sind oder ostasiatisch sind oder so oder südostasiatisch. Oder überhaupt, weiß nicht, so nicht weiß sind, dass vom Familienverhältnis irgendwie so ganz irgendwie so weniger auf Individualität gebracht wird, weniger auf Privatsphäre. Ganz kurz, kennst du den Film, das mit dem Panda, was jetzt neu ist? Ist es Disney?
Red, oder?
Ja, genau, irgendwo so, wo das Mädchen zum Panda wird.
Ja, genau.
Und es wird auch so thematisiert und es gibt auch Kritiken, dass das Mädchen halt irgendwie unnatürlich ist oder dass die Mutter sich unnatürlich verhält. Also auch dann, dass das Mädchen dann ihre eigenen Fanpics malt und so weiter. Mit dem Jungen, auf dem sie steht. Mhm. Die hat dann halt so ein. Den Film hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Genau, und es wurde halt thematisiert, dass die Mutter einfach so wenig auf Privatsphäre achtet. Und wenn du die Kritiken ansiehst von Menschen, die jetzt so einen ostasiatischen Background haben, die meinen, ja, das ist so authentisch, weil ich finde, meine Mutter hat auch nicht auf Grenzen geachtet. So. Und es haben ganz viele die gleichen Erfahrungen geteilt und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich mit 16 Liebesromane geschrieben habe mit einer Sexszene da drinne. Also für mich unterm Bett, ne? Also für mich selbst. Also genauso wie dieses Mädel da ihre Mermaids, Meertypen malt, hat meine Mutter das genauso auf gleiche Art und Weise gelesen und mich darauf angesprochen. Das war der Horror überhaupt. Also ja, und ich will auch nicht, dass meine Mutter in Zukunft noch irgendwelche Sachen von mir liest. Nee. Ich glaube, wir sind da irgendwie in anderen Kulturen so groß geworden, wir sind doch ein bisschen unterschiedlich.
Aber ich finde das gar nicht so unrealistisch, also von Red. Also auch wenn meine Mutter es nicht gemacht hat, wobei sie ist auch in mein Zimmer gekommen und so. Und ich habe natürlich auch Sachen versteckt, welches Kind oder welche Jugendliche macht das nicht. Aber ich fand das, weil nicht jede Familie ist gleich. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, meine Familie ist 1:1 abgebildet, aber muss es ja auch gar nicht. Ich verstehe die Kritiken ehrlich gesagt nicht. Mhm. Auch sich zu sagen, ja, nee, so ein Skizzenbuch kann gar nicht sein. Hallo Tür, ich gehe mal ganz kurz weg.
Okay.
Leben ist hart und grausam. So, ich bin wieder da. Hallo?
So, alles okay?
Ja.
Okay. So? Gut.
Das war nur der Postmann.
Ja, da war irgendwie so ein Miauen und so.
Achso, das war Gizmo.
Okay.
Sie erzählt immer sehr gerne.
Okay.
Also wirklich immer, auch wenn gar nichts los ist, wenn sie aufs Bett springen, ist immer großes Gejaule und alle denken, oh mein Gott, was passiert? Und nein, sie will einfach.
Dann ist ja gut.
Ja, ist gut.
Dachte schon, sie hat irgendwie gemeckert oder so.
Ja, das macht sie eh immer. Okay. Aber nicht, weil es was Schlimmes ist, sondern einfach, weil sie ist.
Okay.
Punkt. Wo waren wir denn? Ich weiß gar nicht.
Bei schrecklichen Müttern ohne Grenzen. So. Ja. Und eine kleine Anekdote von mir. Ich habe dann meine ganzen Sachen zerrissen, meine ganzen Geschichten und habe richtig, richtig lange Jahre nicht mehr geschrieben. Ich glaube, so über 10 Jahre nicht mehr. So viel nicht geschrieben, dass ich verdrängt habe, dass ich früher geschrieben habe, schon in der Kindheit.
Scheiße.
Ja, sondern es war aber wirklich schrecklich. Also das mit der Sexualität, meine Eltern sind nicht offen. und dass sie mich darauf anspricht und so weiter. Und dann hat sie auch gefragt, ob ich Selbstbefriedigung mache und so. Und ich dachte so, oh Gott, können wir dieses Gespräch nicht sein lassen? Und es war furchtbar.
Das wäre mir super peinlich. Ich fand das schon meine Tage super peinlich. Ja. Oh, meine Mutter hat mir so einen Stein geschenkt, als ich sie bekommen hatte. So zum Thema, ja, Zelebrieren der Weiblichkeit und so und Erwachsenen. Ja. Ich bin so im Boden versunken für die nächsten Monate. Trauma, ja. So ein kleines. Also ein ganz kleines, ja wirklich. Aber es war echt nicht schön.
Ja, Menstruation, das ging, aber irgendwie alles, was mit Sex angeht, das war ganz, ganz furchtbar.
Das fand ich gar nicht so schlimm. Meine Mutter hat auch mal ein Kondom gefunden bei mir im Zimmer als Teenagerin. Das fand ich gar nicht so peinlich irgendwie. Aber Menstruation, boah, wenn ich den Film Red mit meiner Mutter zusammengeguckt hätte, ich glaube, dann wäre ich nie wieder aus meinem Zimmer gekommen. Also einfach nur weil wegen den Menstruationsartikeln. Boah.
Ach so, oh, okay. Okay. Das ging bei uns ziemlich gut. Aber irgendwann waren wir mit der Schule bei so einer Aufklärungsstelle und die haben uns einfach Kondome in die Hand gedrückt. Und wir waren da auch irgendwie 15, 16 und für mich halt viel zu früh für Sex. Und meine Mutter hat dann halt gesehen, dass ich Kondome auf dem Schreibtisch hatte, weil die dann immer noch von der Aufklärung standen. Die hat mich so darauf angesprochen, also ähnlich wie die Mutter bei Becoming Red. Und auch so ein bisschen so mit Wut und was soll das denn und so. Und so ist es bei mir in der Familie. Ja.
Krass, wie unterschiedlich es sein kann. Weil Menstruationen noch viel harmloser, also natürlicher, also harmloser in dem Sinn, dass da halt nichts passieren kann, so wie schwanger werden oder so. Naja, egal.
Ja.
Yeah. Weird. Hast du noch irgendeinen letzten Rat oder so?
Letzten Rat. Tja, ich würde jetzt gerne hören, was deine ZuhörerInnen an Fragen haben. Dann kann ich sie beantworten.
Oh, voll gut. Ja, stellt die doch gerne über Instagram oder Twitter und genau an sie oder unter den Beitrag. Fertig.
Oh, cool. Das können wir machen. Das ist super.
Ja, oder?
Ja, ich finde es gut.
Ich finde es auch voll
gut. Weil ich auch keine Tipps habe, also keine generellen Tipps, weil ja alle Geschichten irgendwie individuell sind, doch.
Aber nicht, dass sie dir jetzt ganz viele Seiten schicken oder so.
Nee, also ich...
Nur so, ja,
in einem ja also generelle Fragen kann ich beantworten. Aber ich werde mir keine Texte anschauen, weil das meine Arbeit ist.
Eben. Soll auch bezahlt werden. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele denken, ach, guck doch mal ganz kurz über meine Geschichte. So ein paar Tage lang und dann bezahle ich aber nichts dafür. Ja, danke schön.
Ja.
Ich glaube, das kann man machen, wenn man beide Leute eine Geschichte haben, einen Roman haben, Manuskript oder so und halt beide das nicht eh schon für Geld machen, dann kann man es machen, weil es war ein Freundschaftsdienst quasi, aber nicht, wenn das eh eine Lektorin ist, die halt damit Geld verdient. Hast du nicht auch schon mal so einen Tweet drüber geschrieben?
Immer wieder regelmäßig.
Okay.
Das ist so wie, weiß nicht, Kuchen backen, wenn ich jetzt irgendwie Kuchenbäckerin wäre und da irgendwelche fremden Leute ankommen und sagen, ja, kriege ich mal irgendwie einen halben Kuchen? Kostenlos? Also ich meine, ich backe, also ich würde ja auch irgendwie in meiner Freizeit, wenn eine Freundesperson wie Geburtstag hat, dann würde ich ja halt auch kostenlos einen Kuchen backen als Geschenk. So. Und oder lass mal kosten, aber wenn jemand ankommt, sagt, ja, ich möchte das jetzt haben, ne? Und das ist ein bisschen schwierig.
Vor allem mit extra Wünschen noch am besten. Ja. Und das muss natürlich auch super gut aussehen, genauso wie in der Auslage.
Ja.
Ja.
Ja. Aber da bin ich auch ein bisschen ärgerlich manchmal und das twittere ich auch so. Und deshalb weiß ich, dass ich auch als arrogant gelte.
Ich finde, das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Ich finde das total richtig, dass du das machst. Ja. Sollten mehr Leute machen und Beispiele zeigen, weil es geht einfach gar nicht. Hatte ich auch mal, als ich gezeichnet hatte, da haben auch ganz viele Leute gefragt. Also Fragen kann man natürlich, aber die Erwartungshaltung manchmal, wenn ich gesagt habe, nee, sorry, dann kamen manchmal echt freche Antworten zurück. Wo ich dachte, hallo, das kostet Zeit. Auch wenn ich eine Anfängerin im Zeichnen war, trotzdem, hallo.
Ich finde deine Bilder gut. Ich habe zumindest eins gesehen, ich fand es gut.
Also, sie sind auch nicht schlecht, aber ich bin jetzt keine professionelle Zeichnerin. Ja, oder so, was meine ich damit? Also sicherlich bessere. Aber meine sind es auch nicht schlecht, so ist es nicht. Aber diese Erwartungshaltung ist einfach, fand ich scheiße.
Ja, kenne ich.
Ja, da darf man sich auch echt aufregen.
Ja, ich reg mich sowieso gerne auf über alles. Das macht Spaß.
Das stimmt.
Bringt Blut in Wallung.
Ja, ist auch ein Ventil dann, ne? Wenn man auf Twitter seinen Wut rauslässt. Und dann lesen es vielleicht auch Leute, die betroffen sind, also die da angesprochen sind. Muss natürlich auch nicht jeder angesprochen fühlen dann, wenn du sagst, ja, mach das doch nicht so und so. Und wenn, naja.
Aber so wütend bin ich gar nicht. Ich bin ein bisschen leicht genervt, so, ich glaube. Mir wird ein bisschen Wut untergejubelt oft.
Ja, man weiß ja nicht, wie man dann aussieht, während man schreibt. Also ich sitze auch nie davor mit Wut und Brand im Gesicht und haue in die Tasten oder so. Ich bin einfach nur genervt, aber ja, du wahrscheinlich dann auch. Ich glaube auch nicht, dass du rot angelaufen da sitzt. Oder?
Mhm. Nee, ich glaube nicht.
So schon eine spitze Zähne bekommen, so ein Monstergesicht. Wuschige Augenbrauen schon bekommen.
Ah, das ist lustig. Hm? Ja, nee, leider nicht. Leider nicht.
Das wäre sehr cool.
Also so wütend bin ich leider nicht. Ja. Also ich freue mich schon auf Fragen, spezifische Fragen. Ja,
ich hoffe, da kommen sehr viele. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen habt, auch gerne Victoria folgen. Auf Twitter oder, hast du eigentlich Instagram?
Habe ich auch. Okay. Da erzähle ich immer meine Wurstgeschichte. Wurst ist jetzt kein Synonym für Penis oder so. Ich glaube, ich habe auf Twitter meinen Handle, das ist Victoria Linnea 1. Und genau dasselbe hatte ich auf Instagram auch. Und da wurde mein Account gehackt und da wurde irgendwie Wurstwerbung draufgespielt. Und deshalb bin ich jetzt dort Victoria Linnea 1-1 statt nur eine 1, 2-1. Okay. Ja.
Ich würde das eh in die Shownotes, glaube ich, packen, damit man da einfach ganz bequem draufklicken kann. Und auch alle anderen relevanten Links, wie deine Sensitivity-Reading-Seite oder eure Sensitivity-Reading-Seite, falls da Interesse besteht. Ich hoffe doch, weil das sollte eigentlich häufiger gemacht werden. Ah, oh Gott, ich bin gerade voll erschrocken, weil ich sitze genau von dem Fenster zum Balkon und die Katze sitzt, also Gizmo sitzt hinter dem Bildschirm, ich kann sie nicht sehen und plötzlich kam so zwei Pfoten hoch. Ich dachte, es wäre so ein Geist oder so, weil er auch so weiß ist. Und das sah gerade sehr, sehr schrecklich aus. War draußen eine Biene vom Fenster links und sie will halt jagen. Ich habe mich gerade so erschrocken.
Ich dachte, du erschrickst dich, weil ich habe schon wieder nicht aufgenommen.
Oh Gott, nein, das war schrecklich, weil es sind anderthalb Stunden. Das war, oh Gott, da will ich mich nicht erschießen. Gott, nee. Ja. Vielleicht sehr sauer auf mich. Anyway, so. Ja. Also, folgt diesem Podcast, klar, logisch.
Folgt diesem Podcast, folgt Goody.
Genau. Das ist genug Werbung gemacht. Ich glaube, das letzte Wort überlasse ich gleich dir. Ich sage aber schon mal Tschüss.
Warum mir? Das ist dein Podcast. Okay. Ich kann nicht
dann
reden.
Darfst du jetzt sagen, Lektorin. Dann wird immer schweigen, danach sage ich dann irgendwas.
Ich schweige. Ich sage Dankeschön für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Wort hast du.
Okay, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du hier gewesen bist. Und euch allen noch schönen Tag und so und bis zum nächsten Podcast. Adieu.
Tschüss.
Aha, das war's jetzt.